SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die für die Grünen im Europaparlament sitzt. Sie vertritt Niedersachsen und Bremen. Hallo und herzlich willkommen, Katrin Langensiepen.
Hallo, guten Abend.
Frau Langensiepen, Sie sitzen als Abgeordnete im Europaparlament. Sie sind sozialpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Sie sind Vizevorsitzende des Sozialausschusses im Europaparlament. Und Sie sind dort, so sagen Sie es selbst, die einzige Abgeordnete mit sichtbarer Behinderung. Sie sagen das auch ganz explizit auf Ihrer Homepage. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ja, ich glaube, um nochmal darzustellen, klarzumachen, dass wir einfach viel zu wenig Menschen mit Behinderung in den Parlamenten haben. Ich habe auch mal abgefragt, als ich dann ins Parlament kam, gibt es noch weitere Menschen mit Behinderung? Und dem war halt nicht so. Und es kam jetzt aber ganz aktuell eine Kollegin der konservativen Fraktion, eine Rollstuhlnutzerin aus Polen, die lange erkrankt war, jetzt wieder ins Parlament und somit sind wir jetzt zwei Frauen, immerhin. Aber insgesamt ist, was die Selbstvertretung anbelangt, das Europäische Parlament, aber auch die anderen Parlamente, nicht sonderlich gut aufgestellt und das ist halt ein Problem, würde ich sagen.
Wenn ich Sie danach fragen darf, würden Sie uns zu Beginn der Sendung einmal beschreiben, worin Ihre Behinderung besteht?
Mhm. Für die, die mich noch nicht kennen, ich habe leicht verkürzte Arme. Das hat nichts mit Kontergan zu tun, dafür bin ich zu jung. Das ist eine Erbkrankheit, das Tah-Syndrom nennt sich das. Und das ist dann eine sichtbare Behinderung mit verkürzten Armen, noch mit einer Blutkrankheit in Verbindung. Also sehr, sehr seltenes Gewächs. Ja, vielleicht mal kurz umschrieben.
Um uns noch einmal klarzumachen, für welche Herausforderungen Sie das auch im Alltag stellt, inwiefern behindert Sie das oder beeinträchtigt denn Sie Ihre Behinderung im Alltag?
Also im Privatleben hat man sich ganz gut eingerichtet. Also ich habe keine Hängeschränke bei mir in der Küche. Ich habe keine Kleiderhaken, wo ich dann irgendwie hoch dran soll. Das habe ich so im Privaten relativ gut für mich eingerichtet. Ich habe einen Führerschein, kein eigenes Auto, aber einen Führerschein. Und auch da, wenn ich Auto fahre, dann habe ich so ganz kleine Sachen angepasst. Im Parlament, als die Wahlen stattfanden und es war klar, dass ich ins Parlament einziehen werde, wusste man schon, dass da jemand mit Behinderung kommt. Da hat das Parlament auch sehr gut reagiert, muss ich sagen. Ich wurde von unterschiedlichen Abteilungen angerufen, oh, brauchen Sie was, können wir was machen, aber ich die Räumlichkeiten nicht kannte. Und ich dann immer gesagt habe, ja, ich muss gucken, wie es ist, aber wenn es vielleicht möglich ist, Dinge, die hoch hängen, sich oben befinden, wäre jetzt unpraktisch. Und dann kam ich ins Parlament und dann hatte ich zwei konkrete Hürden, die ich dann gemerkt habe oder bemerkt habe. Das ist einmal das Abstimmungsgerät, welches ich nicht selber nutzen kann. Und wir haben in Straßburg schwere Magnetstühle, so Sessel. Und die sind so schwer, dass ich sie selber nicht bewegen kann. Auch meine Kollegen mit starken Armen können die nicht bewegen. Da habe ich dann gesagt, ich brauche ein eigenes Abstimmungsgerät und vielleicht den eigenen Stuhl. Das hat so ein bisschen gedauert und man muss auch jetzt nach Corona, wenn ich wieder in Präsenz abstimme, auch manchmal noch dreimal hinweisen, dass ich doch bitte mein Abstimmungsgerät brauche. Das kommt manchmal zu Stresssituationen, aber das waren so die Dinge, was so meine Hürden, meine Barriere war.
Ja. Seit 2019 sitzen Sie im Europaparlament. Sie pendeln zwischen Deutschland, Brüssel und Straßburg. Was Sie von dort aus in Bewegung setzen und wie unterschiedlich es um Menschen mit Behinderung und ihren Anspruch auf Teilhabe in den verschiedenen Ländern Europas bestellt ist, darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem mit Katrin Langensiepen. Frau Langensiepen, Sie sind 42 Jahre alt. Wann haben Sie denn in Ihrem Leben zum ersten Mal den Satz gehört, jetzt wörtlich oder sinngemäß, das packst du nicht?
Das packst du nicht, glaube ich, hat so ein bisschen immer das Leben von mir und meiner Familie geprägt. Als ich auf die Welt kam, war das relativ dramatisch. Wie gesagt, ich habe eine Blutkrankheit, zu wenige Thrombozyten, zu wenige Blutplättchen, die man nicht zuspritzen kann. Und sagte man schon, oha, ob sie überleben wird, weiß man nicht. So, packt sie das. Und ich habe das dann irgendwie gepackt und ich war auch früher als Kind immer sehr, sehr krank und ja, packt sie das mit der Schule. In der Vorschule war man sich dann nicht sicher, wird sie überhaupt schreiben können? Und meine Mutter meinte sowieso, sie kann doch auch malen. Also dieses Defizitdenken und irgendwie habe ich das ja auch hinbekommen. Und diese Zweifel packt sie, das hat man ja sehr genau wahrgenommen. Und ich dann aber sehr schnell auch einen Ehrgeiz entwickelt habe, das zu packen. Weil ich mir auch gesagt habe, also wenn du es nicht schaffst, es wird dir keiner auf Lebenszeit was hinterhertragen. Also, du hast keine Geschwister, aber das heißt auch nicht, selbst wenn ich Geschwister hätte, dass sie meine persönliche Assistenz sind. Auch meine Eltern sind nicht meine persönliche Assistenz auf Lebenszeit. Also musst du dich irgendwie so einrichten, dass du in deinem Leben gut zurechtkommst. Den Druck habe ich mir selber gemacht, um das auch klarzustellen. Der ist nicht von außen oder von meinen Eltern gekommen. Die hatten wiederum die Zuversicht, die schafft das. Und das, glaube ich, war rückblickend immer das Entscheidende, dass ich immer wusste, also ich probiere es aus, ich gebe mein Möglichstes, mal auch Dinge auszuprobieren. Und wenn etwas nicht klappt, dann ist das auch in Ordnung, dann bist du auch okay. Das habe ich von meinen Eltern direkt und auch indirekt immer vermittelt bekommen. Die waren froh, dass ich überlebt habe, dass ich da war. Und da war alles andere nebensächlich und dann finden sich immer Wege. Aber ich würde mal sagen, es stand und fiel mit der Hilfe der emotionalen Unterstützung meiner Eltern.
Also eine Hürde, die vor Ihnen aufgerichtet wurde, das war direkt nach der Schule. Sie stammen aus Langenhagen bei Hannover und nach der Schule, da wären Sie fast wie selbstverständlich aus dem normalen Arbeitsmarkt rausgeflogen. Was ist denn da passiert?
Ich bin Realschulabgängerin gewesen und dann kennt man das ja so, 9., 10. Klasse ist immer so Berufsberatung. Und dann geht man mit seiner Schulklasse ins Berufsbildungszentrum und dann wird man beraten und die wussten halt nicht wirklich, was sie mit mir machen sollten. Und dann hatten wir ein Schulpraktikum und ich weiß noch, als der begleitende Lehrer dann ganz automatisch sagte zum ersten Mal und dachte ich so, ja, dann kannst du ja Bürokauffrau werden und dann gehst du ins Büro und dann kannst du ja die Behindertenbeauftragte in solchen Unternehmen werden. Und dann dachte ich so, vielleicht will ich gar nicht die Behindertenbeauftragte werden. Auch ich habe immer sehr gerne Sport gemacht und da meinte auch damals eine Lehrerin zu mir, wenn du so viel Spaß an Sport hast, dann kannst du ja mal in so einen Behindertensportverein gehen. Und ich dachte, warum soll ich in einen Behindertensportverein gehen? Ich bin in einer Regelschule unter nicht behinderten Kindern und in einem nicht behinderten Kindergarten gegangen. Ich war bei uns auf dem Dorf das einzige Mädchen mit Behinderung. Es gab noch einen Jungen mit Lernschwierigkeiten, das war der Bruder meiner besten Freundin. Wir waren die einzigen Kinder mit Behinderung 1986, 87, 88 in Großburg-Wedel. Und da habe ich halt gemerkt, als es so um Schulabschluss und Berufsfindung ging, dass man mich da wie selbstverständlich in eine nicht inklusive Gesellschaft setzen wollte. Und ich fand diese Selbstverständlichkeit so erschreckend. Und dass das in Stein gemeißelt ist und ich mich immer gefragt habe, wer beschließt das, dass das so sein muss? Und ich mich dann anfing, mit Händen und Füßen dagegen zu wehren. Und da hatten wir dann auch ein Erlebnis, was mich da auch sehr stark geprägt hat, dass diese Berufsberatung dann schlug vor, mich in ein Berufsbildungswerk zu schicken. Das ist eine subventionierte Ausbildung. Das ist ein Bildungswerk, wo man lebt und seine Ausbildung macht, eine vierjährige Ausbildung, also eine verlangsamte Ausbildung. Und dann hat man am Ende der Zeit einen Berufsabschluss. Und ich dachte erstmal cool, das wäre in Berlin gewesen, ich war 17, fand das spannend, vom Dorf nach Berlin, super, coole Stadt, kannst was erleben, wirst selbstständig. Und dann habe ich den Vertrag zugeschickt bekommen, dieser Ausbildungsinstitution. Und dann hieß es 100 D-Mark Taschengeld, einmal im Monat hätte ich nach Hause gedurft und nach 22 Uhr kein Ausgang mehr. Und das fand ich schon sehr krass, weil ich, glaube ich, kurz vor 18 stand und da vom Gesetz her ein freier Mensch gewesen wäre und mir niemand per Gesetz sagen kann, wann ich nach Hause zu kommen habe. Das konnten noch nicht mal meine Eltern. Und ich das sehr, sehr übergriffig fand. Und ich dann wiederum Eltern hatte, die gesagt haben, also das ist nichts für dich, das passt nicht für dich. Wir finden einen anderen Weg. Und ich da mich noch sehe, wie ich in Tränen ausgebrochen bin und habe gesagt, scheiße, ist das meine einzige Möglichkeit. Ich sagte dann noch, ich habe nicht jahrelang für meine Unabhängigkeit gekämpft, dass ich nachher in einer Institution sitze, die mir sagt, wann ich nach Hause zu kommen habe. Und dann klingelte eines Tages das Telefon, ich habe den Vertrag nicht abgeschickt und dann war die Leitung dieser Einrichtung am Telefon und meinte, ja, guten Tag, Sie kommen ja bald zu uns, machen die Ausbildung und was benötigen Sie denn? Und können wir noch irgendwie aufgrund Ihrer Behinderung, brauchen Sie Umbauten oder so? Ich so, nö, ich brauche keine Umbauten. Fand schon die Frage komisch. Ja, ist ja nett, dass man fragt. und meinte dann so, naja, auch übrigens, ich komme nicht, ich mache das nicht, ich habe mich anders entschieden. Und war da so im jugendlichen Leichtsinn, so ein bisschen lololololo. Und am anderen Ende wurde es still. Und die Stimme antwortete dann sehr, sehr böse. Und das ging mir wirklich durch Mark und Bein. Ach, und Sie glauben, Sie packen das? Ich glaube das nicht, dass Sie das packen. Sehr aggressive Tonlage, verbale Gewalt, würde man heute sagen. Ich war nur stumm und wusste von dem Moment, das ist definitiv der falsche Weg. Und gut, dass du es nicht gemacht hast. Und das hat mich geprägt und ich glaube, so eine Mischung aus Wut und Attacke-Modus bin ich so weiterhin durch mein berufliches Leben gegangen und habe mich dann entschieden, dass ich dann auf die IGS nach Langenhagen gehe und Abitur mache.
Wenn Sie es mir erlauben, einmal noch in eine andere Richtung gehen, einfach nach der Schule. Sie waren ja nach der Schule viel in der Welt unterwegs. Ja. Sie haben in einem Kibbutz in Israel gearbeitet, Sie haben in den Niederlanden Logopädie studiert, Sie waren als Au-pair in der Banlieue von Marseille. Wie haben Sie das denn da erlebt? Also welche Unterschiede in der Art, wie die Menschen dort im Alltag mit Menschen mit Behinderung umgehen und eben auch mit Ihnen, haben Sie da erlebt? Jetzt zum Beispiel in dem Kibbutz in Israel.
Ja, im Kibbutz in Israel und das stand und fiel, wie gesagt, immer auch mit Menschen, die gesagt haben, du packst das, da sind wir mal flexibel und wir schauen. Und ich bin 2001 nach Israel gegangen, ich war immer sehr Nahost interessiert und Israel interessiert, die Region, und dann war es für mich praktisch, du gehst in einen Kibbutz und da meinte die Volontärsleiterin, ach, ich habe sie dann auch darauf hingewiesen, ich habe eine sichtbare Behinderung, ich weiß nicht, ob ich das kann, war ja auch ein Risiko, vielleicht hätte es ja auch alles gar nicht klappen können. Hab da in einem Gästehaus gearbeitet und für viele in diesem Kibbutz war so, auch das arme Mädchen, das wird ausgebeutet. Aber ich habe immer gesagt, naja, also ich bin ja freiwillig in diesen Kibbutz gegangen und habe da gearbeitet. Und ich erinnere mich noch an den Satz der Volontärsleiterin, ich werde den nicht besser oder schlechter behandeln als alle. Du kriegst dieselben Aufgaben und dann gucken wir halt, wie es funktioniert. Aber sie hat nicht defizitär gedacht. Ich habe sehr schnell in meinem Kopf entschieden, ich mache mir keine Gedanken über die Gedanken anderer Menschen. Ich kann nicht immer nachdenken, was der andere denkt, wenn er mich anguckt. Ich kann auch nicht hinter jeder Hecke vermuten, da lauert Diskriminierung. Das habe ich für mich beschlossen, dass ich nicht so denken will. Ich möchte auch nicht grundsätzlich über nicht behinderte Menschen denken, die wollen mir immer was Böses und ich werde automatisch diskriminiert. Diskriminierung gibt es von behinderten Menschen, das muss man ganz klar benennen. Der Ableismus ist klar da, aber ich mache es immer von der Situation abhängig. Und nicht, gehe schon mal vorbehaltvoll rein und bin der Meinung, die sind alle irgendwie gemein zu mir. Das ist mir zu anstrengend.
Ja, wir sprechen gleich weiter. Jetzt hören wir erstmal Musik. Und zwar spielen wir einen Titel, den Sie sich gewünscht haben. Und zwar von Edith Piaf, den Titel La Foule. Was mögen Sie denn an dem?
Ich finde es unheimlich beschwingt. Und Je ne regrette rien ist, glaube ich, so der Klassiker. Und ich finde dieses Stück La Foule ist ein positives, beschwingtes Lied. Und genau, und da habe ich gedacht, ich nehme mal das.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent.
SWR 2 Tandem, heute mit Katrin Langensiepen. Sie sitzt für die Grünen im Europaparlament. Frau Langensiepen, wir haben es gehört, Sie waren lange im Ausland nach der Schule, haben da ganz spannende Sachen gemacht, zum Beispiel in einem Kibbutz in Israel. Sie sind dann nach Deutschland zurückgekehrt, hatten ein Studium abgebrochen und haben sich dann zur Fremdsprachenassistentin ausbilden lassen. Wie sind Sie denn von da aus dann zur Politik gekommen? Also was hat Sie da angetrieben? War das die Lust auf Veränderung? War es die Empörung über bestimmte Zustände?
Ja, so eine Mischung. Ich war 2009 mit meiner Ausbildung dann fertig und das war passend zur Finanzkrise. Und da hat man keine Arbeitsplätze, also es gab nichts. Bin dann sehr schnell in die Zeitarbeit geraten und habe in Hannover in einem Callcenter gearbeitet. Und das habe ich, glaube ich, 14 Tage durchgehalten. Und in so einem Großraumbüro mit Headset. Und danach war ich 4 Wochen krankgeschrieben. Und bin zum Arzt gegangen und der meinte, was machen Sie denn beruflich? Und ich so, ja, ich arbeite gerade in einem Callcenter. Für 5 Euro netto die Stunde. Und ja, es ist ziemlich anstrengend. Schichtarbeit, jede Woche einen neuen Schichtplan. Und diese Arbeitsumstände war ein Teil, der mich politisiert hat, weil ich gedacht habe, Mann, wir hatten doch mal irgendwo Arbeitnehmerinnenrechte, Arbeitnehmerinnenschutz. Und jetzt sitzt man hier und fängt im Zeitalter der Digitalisierung gefühlt wieder von vorne an. Das war ein Aspekt, der mich wütend gemacht hat. Dann natürlich der Umstand, wir waren eine Generation, man nannte sie auch EU-weit Generation Praktikum. In Frankreich und in Italien nennt man diese Generation 1.000 Euro, also die 1.000-Euro-Verdiener und womit man sich kein Leben aufbauen kann. Und diese Finanzkrise hat mich schon politisiert und bin dann lange arbeitslos gewesen. Also ich habe immer auch zwischen meinen Auslandsaufenthalten, habe ich auch Hartz IV bekommen. Man wusste nicht wirklich, was man mit mir machen sollte. Und hatte dann den Moment 2009, 2010, wir erinnern uns noch an die Vorfälle in Stuttgart, als der Park, die Bäume gerodet wurden in Stuttgart für den Bahnhof und Wasserwerfer sind in eine angemeldete Schülerinnen-Demo reingegangen. Und das war für mich so der Auslöser, zu sagen, also irgendwie musst du hier was machen. Und wenn du nicht aktiv wirst und wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, aus meiner Sicht nur die Flucht nach vorne. Und habe mich dann entschieden, den Grünen beizutreten. Ich war in dem Moment in einer Hartz-IV-Maßnahme, Bewerbungstraining. Und da meinten auch einige, weil ich mich auch über viele Dinge aufgeregt habe, geh doch in die Politik. Ich würde dich auch wählen, meinte eine Teilnehmerin. Und habe so diese Erfahrung für mich mitgenommen als Sozialstudie und nimm es mal mit, mal gucken, wann du es nutzen kannst. Und bin dann 2010 den Grünen beigetreten und der Gewerkschaft. Ich weiß noch, ich habe von diesem Hartz-IV-Regelsatz, kann man keine großen Sprünge machen, habe sehr lange überlegt, kannst du dir das überhaupt leisten, Mitgliedsbeiträge. Habe dann gesagt, okay, mach, such dir Verbündete. Und zeitgleich waren Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen in Niedersachsen, September 2011. Und da wurde gesucht, nach Kandidierenden gesucht. Und da hieß es dann, wir brauchen dich. Und das war der Satz, wo ich dachte, hey, das hast du lange nicht gehört. Sonst hieß es immer, ja, nee, vielen Dank und hier, bitte kommt. Und habe mich dann aus Großburg-Wedel entschieden, nachher umzuziehen. Und das war eine Wohnung in Hannover-Lindenlimmer. Lindenlimmer erwähne ich deswegen, weil das die Gegend von Kurt Schumacher war, der Gründer der SPD nach dem Krieg. Eine sehr, sehr andere Bevölkerungsschicht, sehr vielfältig, sehr bunt, viele Menschen mit Migrationsgeschichte und Arbeiterviertel. Und da bin ich hin und habe mich bei den Grünen Ortsverband vorgestellt. Und das war passend zur Listenwahl. Und die haben mich aus Großburg-Wedel, das rechne ich Ihnen hoch an, unbekannt auf die Liste gesetzt. Und ich bin auf Platz 2 über Nacht unbekannt am 11. September 2011 in Stadtparlament eingezogen.
Sie haben dann später auch den Sprung ins Europaparlament geschafft. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen eingehen auf Menschen mit Behinderung und Arbeit. Jetzt ist es ja so eine sehr verbreitete Art, wie Menschen mit Behinderung in Deutschland in Arbeit gebracht werden, sie in sogenannten Behindertenwerkstätten unterzubringen. Davon gibt es in Deutschland sehr viele, da arbeiten über 300.000 Menschen. Das kritisieren Sie. Warum diese Behindertenwerkstätten?
Das kritisiere nicht nur ich, das haben schon Generationen vor mir behinderte Menschen kritisiert. Die Krüppelbewegung hat sich in den 80ern da auch sehr für stark gemacht, dass Menschen mit Behinderung Teil der heute, wie man sagen würde, inklusiven Gesellschaft sind und werden. Auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland, die Europäische Union, die anderen Mitgliedstaaten unterschrieben haben, sagen in Artikel 27, Menschen mit Behinderung sollen ein Wunsch- und Wahlrecht haben. Aber wenn das Wahlrecht darin besteht, entweder bleibe ich auf der Straße oder zu Hause bei Mama und Papa oder ich gehe in eine Einrichtung, das ist keine Wahl. Also wenn ich nur die Wahl habe zwischen Fisch und Fleisch, aber kein Gemüse wählen kann, ist es für mich keine Wahl. In diesen Einrichtungen haben die Menschen keine Arbeitnehmerinnenrechte, sie haben besondere Schutzrechte und da kommen wir wieder zum Schutzgedanken. Der ja mal von Eltern behinderter Kinder zu Recht und es hat auch die Berechtigung, die Sorge natürlich, was wird aus meinem Kind? Und das System ist so, die Menschen haben eine Tagesstruktur, sie werden abgeholt mit dem Behindertentransport, wie der früher immer hieß, und dann können sie dort über den Tag bleiben und Tätigkeiten erfüllen. Nach 20 Jahren sind sie rentenberechtigt, sprich die Eltern müssen sich keine Gedanken machen, was aus ihren Kindern wird, wenn die Eltern mal nicht mehr sind. Sprich, die Menschen werden nicht aufs Leben vorbereitet, sondern auf die Rente. Dazu kommt, dass Firmen somit billig in Werkstätten produzieren können. Das ist Holzarbeit, das ist Metallarbeit. Und da kritisiere ich nicht die Tätigkeit an sich. Wenn jemand sagt, das ist das, was ich leisten kann und das ist das, was mir Spaß macht, ist das völlig in Ordnung. Ich habe auch Tage, wo ich sage, macht mir Spaß, macht mir keinen Spaß.
Wollte ich Sie gerade fragen, ich habe einen Bruder, der das Down-Syndrom hat, der ist tatsächlich in so einer Behindertenwerkstatt und ist da sehr, sehr zufrieden. Also der ist in der Schreinerei, stellt Holzspielzeug her, mag seine Kollegen und fühlt sich da wie zu Hause. Was würden Sie dem denn sagen?
Da würde ich sagen, warum hast du keine Arbeitnehmerinnenrechte und warum wirst du dafür nicht entlohnt? Die Holzarbeit, also wie gesagt, das, was da gemacht wird, das ist überhaupt nicht der Punkt. Es ist der Punkt, dass die Werkstätten somit auch nicht ihren Arbeitsauftrag erfüllen. Es sind Reha-Maßnahmen. Die Menschen, die dort arbeiten, sind Rehabilitanten. Sie haben kein Streikrecht. Sie haben kein Anrecht auf Mindestlohn. Das ist das, was der EuGH sagt. Mindestlohn auch bei Minderleistungen. Am Mindestlohn wird ja bei VW auch nicht rumdiskutiert, dass man sagt, oh, du warst jetzt 4 Wochen krank, jetzt streichen wir mir da deinen Lohn. Warum haben diese Menschen keine Arbeitnehmerrechte wie andere auch? Sie sind Teil eines Wirtschaftsprozesses und eines Wirtschaftskreislaufs. Das ist das, was ich kritisiere. Und natürlich gibt es auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten und in dem Fall auch Menschen mit Trisomie 21 Möglichkeiten zu sagen, warum kannst du nicht in ein Unternehmen überlassen werden und du bekommst eine Arbeitsassistenz. Du hast aber auch die Möglichkeit auf eine faire Entlohnung und auf Arbeitnehmerinnenrechte und kannst dir im besten Fall, hast du die Chance, dir ein eigenes Leben aufzubauen. Mit Assistenz, darum geht es gar nicht. Das heißt nicht, wir setzen euch auf die Straße und du stehst da alleine da. Das ist immer so das Argument, was einem dann immer so entgegengebracht wird. Und ich kommen wir ja vielleicht später noch zu Turia durch Europa und gucke mir Projekte an, wo es funktionieren kann. Und es gibt es. Zu sagen, also wir brauchen das alles und die Menschen müssen geschützt und geschont werden, sage ich mal, wovor? Und da komme ich wieder zurück zu meinem Anfangsstatement. Nein, die nicht behinderte Welt ist automatisch böse und will irgendwas. Das ist der Punkt, den ich kritisiere, dass sie einfach nicht ihre Aufgabe erfüllen, die Menschen zu empowern und fit zu machen und wirklich das Interesse haben, dass Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Es ist nicht nur eine Entlohnungsfrage, es ist natürlich auch, ich bin da nur unter behinderten Menschen. Das ist auch, was kritisiert wird von behinderten Menschen, die sagen, ey, ich will auch mal unter nicht behinderten Menschen arbeiten. Es ist nicht nur die Entlohnung, aber die Entlohnung ist ein Teil davon.
SWR 2 Tandem, bei uns ist Katrin Langensiepen. Sie ist EU-Abgeordnete. Im EU-Parlament ist sie die Vizevorsitzende des Sozialausschusses. Frau Langensiepen, Sie haben sich vorgenommen, bis zur nächsten EU-Wahl alle Länder der EU aufzusuchen und sich anzuschauen, wie es dort mit der Inklusion läuft. Wo waren Sie denn bisher?
Ich war öfters in Österreich, da gibt es ein ganz gutes Projekt. Naja, nicht Projekt, aber die Oststeiermark ist da sehr progressiv, wie eine inklusive Gesellschaft aussehen kann, wo behinderte und nicht behinderte Menschen zusammenarbeiten und wo man nicht sieht, oh, ist das jetzt eine Inklusionsfirma oder so. Das ist ein Projekt der Chance B, die auch EU-Fördergelder bekommen. Dann Spanien, die sind sehr bekannt für soziale Unternehmen. Die haben da auch seit nach der Franco-Diktatur Sozialunternehmen dieses ganze System aufgebaut. Also da ist die Mindestlohnfrage überhaupt kein Thema. Da werde ich immer angeguckt, wenn ich erzähle, ja, also wir haben sehr große Einrichtungen, die Bezahlung ist da nicht so dolle und wir haben eigentlich keine Arbeitnehmerinnenrechte. Die sind immer völlig fassungslos, welches System wir haben. Ich war im November in Budapest, das war so das Herausforderndste, wo ich teilweise, ja, also wo man sagen muss, die Menschen, es war kurz vor der Wahl in Ungarn, Angst hatten, sich mit mir zu treffen. Ich habe dann Orte mit ihnen aufgesucht, wo sie sicher sein konnten, dass es keiner weiß. Also die Angst vor Konsequenzen für mich als NGO oder für mich als Abgeordnete können dann enorm sein. Treffen wurden abgesagt. Das finde ich immer wieder erschreckend. Und das passiert halt mitten in Europa, mitten in der EU.
Weil Sie die EU vertreten? Oder woher kam diese Angst, sich mit Ihnen zu treffen?
Weil wir halt aus dem Jahr, aus dem Europaparlament und so das Gegenstück von Orban sind politisch. Also wir Grünen, wir kritisieren ja massiv die fehlende Rechtsstaatlichkeit, die Übergriffigkeit, das Orban-System. Und das ist halt für viele, wenn sie sich dann mit einem treffen, ein Problem. Also ich habe eine Obdachlosenunterkunft besucht, die nicht staatlich ist. Die wurde von einem Pfarrer geleitet und der schon seit vielen Jahrzehnten in Ungarn mit unterschiedlichen Systemen klarkommt und jongliert. Und er sagt, ja, wir bekommen keine staatlichen Gelder. Wir müssen selber sehen, wie wir klarkommen. Und irgendwie packen die das. Also Stichwort, die packen das nicht. Und da gucke ich mir immer so die Sozialstrukturen oder Organisationen an. Und ich fahre jetzt nächste Woche nach Polen. Und das ist immer so das Narrativ.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Ungarn. Ihre Dolmetscherin in Ungarn, die hatte einen Rollstuhl. Wie selbstverständlich kam die denn überall rein? Also wie barrierefrei ist Ungarn zum Beispiel?
Fragen wir mal, wie barrierefrei ist Budapest? Und da haben mir immer Ungarn und Ungarinnen gesagt, das ist hier Budapest, das ist hier Luxus. Ich konnte mich jetzt nicht, da hatte ich jetzt nicht die Zeit und Möglichkeiten, noch aufs Land zu fahren. Aber in Budapest, der Ruf und wo fehlt es? Es fehlt im Prinzip wieder an dem, wo es auch bei uns nicht viel besser ist. Barrierefreien Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum, persönliche Assistenz war ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich möchte ins Kino gehen, wann ich möchte und nicht, wenn vielleicht die Pflegerin Zeit hat und am Wochenende hat die halt Wochenende und dann habe ich aber keinen, der mit mir ins Kino geht. Also selbstbestimmt Leben ist da nicht anders schwierig als hier in Deutschland. Aber es wird unheimlich viel versucht und auch möglich gemacht und ganz anderen Bedingungen. Und das fand ich sehr faszinierend. Aber mit der Dolmetscherin, mit der ich da unterwegs war, würde ich mal sagen, war jetzt nicht viel anders die Herausforderung, als würden wir durch deutsche Städte gehen. Bordsteinkanten, die zugestellt sind, wo Autos stehen, wo man nicht runterrollen kann. Dann musst du die halbe Straße wieder zurück und dir einen flachen Bordstein suchen, um dort runterzufahren. Blindenleitwege, die es nicht gibt. Busse und Bahnen, die, wo man nicht einsteigen kann. Also wir sind immer mit dem Auto da durch die Gegend gefahren und sie hatte eine Assistenz, die so einen Kleintransporter hatte. Und die hat uns dann immer abgeholt. Also selbstbestimmt mit dem ÖPNV war in Budapest nicht möglich. Und selbstbestimmt mit dem ÖPNV ist auch in Deutschland schwierig. Auch in Brüssel.
Sie haben sich wohl auch über die ungarischen Züge geärgert. Warum denn?
Das war der Moment, als ich dann von Budapest nach Wien und in dem Fall war es ein österreichischer Zug. Und es war ja dahingehend schwierig, der Einstieg ist so hoch, dass ich da kaum selber reinkomme und auch so schmal, sprich nicht zugänglich. Rollstuhl, kein Rollstuhl, das kann, glaube ich, nur ein gesunder, starker Mensch da reinkommen. Und ich bin dieses Gleis auf- und abgelaufen und es war sehr früh und es war noch nicht so belebt und es gab auch keinen der Bahnmitarbeitenden, die mir helfen konnten, weil die waren gerade nicht da. Und dann hat mir doch ein Passant, der meine Hilflosigkeit gesehen hat, und da hatte ich auch echt so einen Stressmoment, gesagt, ich kann Ihnen gerne helfen. Und der hat mir dann mit dem Koffer beim Einstieg geholfen. Und dann, ich hatte ein Erste-Klasse-Ticket und kann man sagen, dafür bezahlt man ja auch. Sehr wenig aus Gründen. Ich bin Kundin. Und in dem Moment kam dann der Schaffner und hat kontrolliert. Und dann habe ich gesagt, könnten Sie mir bitte beim Ausstieg helfen? Ah, natürlich, kein Problem. Natürlich, ich bin dann da. Wir sind in Wien angekommen. Wer nicht da war, war der Schaffner, der mir helfen wollte. Und dann wieder Passanten und Freundlichkeit und Zufall. Also ich bin dann immer auf Zufälle angewiesen und muss irgendwie flexibel sein. Ich habe gesagt, zur Not schmeißt einen Koffer aus dem Zug und springst hinterher, irgendwie musst du raus. Und dann stand dann da der Schaffner und dann habe ich ihm das aber nochmal freundlich, aber bestimmt gesagt, schönen Dank, ich habe es alleine geschafft. Warum erzähle ich das? Immer wieder hört man, dass Bahnen in Europa nicht barrierefrei sind. Es werden Waggons eingekauft, es werden Waggons gebaut, Züge gebaut, die nicht barrierefrei sind. Man sieht Menschen mit Behinderung nicht als Kundinnen und Kunden, nicht als Gäste, nicht als zahlende Kundinnen. Und das ist ein Problem. Und da ist die Diskriminierung im Bereich Mobilität neben Arbeit eins der größten Bereiche, würde ich sagen.
SWR 2 Tandem, heute mit Katrin Langensiepen. Sie ist seit 2019 Abgeordnete im Europaparlament für die Grünen und sie ist dort, so sagt sie selbst, der einzige Mensch mit sichtbarer Behinderung. Frau Langensiepen, was können Sie denn auf europäischer Ebene eigentlich ausrichten? Also vieles von dem, worum es Ihnen geht, jetzt in Bezug auf Menschen mit Behinderung, spielt sich auf der nationalen Ebene ab, zum Beispiel die Behindertenwerkstätten. Gibt es denn so einen Punkt, ein, zwei Sachen, wo Sie sagen, das habe ich aber doch erreicht, da bin ich stolz drauf und zufrieden mit?
Ja, ich glaube, das ist vielfältig. Einmal natürlich die Sichtbarkeit, die wir damit erreicht haben, dass ich in Verhandlungen merke, würde jetzt hier ein nicht behinderter Mensch sitzen, wäre das Verhandlungsergebnis anders. Was haben wir aber bisher erreicht? Würde ich sagen, ich bin ja neben dem Sozialausschuss auch im IMCO. Der IMCO ist der Binnenmarktausschuss. Der befasst sich mit Digitalisierung. Digitalisierung, Binnenmarkt, das ist vom Ladekabel bis das Accessible Use Center. Das haben wir gestern im IMCO abgestimmt. Ich war Berichterstatterin, das ist, man schreibt einen Bericht und die anderen fügen da ihre Änderungsanträge ein. Und das war sehr erfolgreich, dass wir in Zusammenarbeit mit den Selbstvertretungen für behinderte Menschen gesagt haben, wir wollen ein Accessible EU Center, ein Barrierefreiheitszentrum, welches in Brüssel sitzt und all diese unterschiedlichen Gesetze, die es gibt im Bereich Digitalisierung, das ist barrierefreie Webseite zum Beispiel, dass Geräte barrierefrei sein müssen. Wir sagen, da ist ein Flickenteppich, Kraut und Rüben. Wir wollen, dass dieses Zentrum gut finanziell ausgestattet wird mit Menschen mit Behinderung, die da sitzen, weil sie sind die Expertinnen, niemand anders. Und die dann anfangen, mit den Mitgliedstaaten gemeinsam zu überwachen, zu kontrollen, zu monitoren und auf lange, lange Sicht, das ist nicht mal eben ein kurzes Projekt und dann fertig, wir ein Center haben, das sich mit Barrierefreiheit wie der Bahn, aber auch wie im Bereich Digitalisierung befasst und die Mitgliedstaaten freundlich, aber bestimmt dazu bringt, Barrierefreiheit herzustellen. Das ist eine UN-Behindertenrechtskonvention, die gültig ist. Können wir im IMCO, in diesem Binnenmarktausschuss, weil wir Direktiven haben, und das wird jetzt sehr technisch, Gesetze auf den Weg bringen. Das Barrierefreiheitsgesetz haben wir auch auf den Weg gebracht. Das ist der Erfolg. Im Sozialausschuss sieht es strukturell etwas anders aus, aber wir befassen uns mit dem Thema Inklusionsfirmen. Wir haben auch den Beschluss zu sagen, es sollen keine Gelder mehr, EU-Gelder mehr in Einrichtungen fließen, die dem Artikel 27 entgegenstehen, also der nicht UN-behindertenrechtskonform ist. Dass man das Thema laut gemacht hat, auch da war ich Berichterstatterin, das ist ja der erste Bericht, den ich verfasst habe, als es ums Thema Arbeit ging. Da stehen viele, viele Sachen drin, wie aber auch die Position zu den Einrichtungen. Und dass wir es schaffen, mit EU-Geldern, ESF-Mitteln, und da sprechen wir über einen langen Zeitraum, dass die entsprechend menschenrechtskonform, sage ich mal sehr verkürzt, dafür benutzt werden und dafür dann zur Verfügung gestellt werden.
Also das ist die politische Ebene, da sieht man, dass wir ganz viel machen. Vielleicht sprechen wir zum Schluss der Sendung nochmal darüber, wie gelebte Normalität im Umgang miteinander eigentlich aussehen könnte. Also so mancher Mensch in diesem Land, der hat ja auch einfach keine Menschen mit Behinderung in seinem oder ihrem Bekannten- oder Freundeskreis. Was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist dieser ganz persönliche Kontakt?
Der ist essentiell. Wir müssen hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Das mag jetzt sehr, sehr kitschig klingen und nach so einem Politiker-Sprechwort. Solange wir aber ganz ehrlich, wir haben es ja auch genau richtig gesagt, so weil wir uns ja nicht gegenseitig kennen, keine behinderten Menschen im Freundeskreis haben. Wo sind diese Menschen? Diese Menschen, sorry, again, sind in Einrichtungen. Und solange, und Deutschland ist mit 320.000 Menschen in Werkstätten oder auch in anderen Einrichtungen EU-weit leider on the top. Und von nichts kommt nichts. Und wir können die inklusive Kita haben, wir können die inklusive Beschulung haben. Das ist ja schon ein Kraftakt. Aufgrund der politischen Strukturen und des Föderalismus sehr, sehr schwierig. Und dann hört es auf und dann sind die Menschen plötzlich weg. Und dann habe ich eben keine Kollegin bei mir im Radiosender, die vielleicht mit mir gemeinsam eine Sendung macht, die eine Behinderung hat. Oder mit der ich vielleicht mal ins Kino gehe oder vielleicht auch mal eine Beziehung eingehe. Solange wir diese getrennten Welten haben, getrennt voneinander leben, wird keine Begegnung stattfinden. Bauen wir keine Ängste, keine Vorurteile auf beiden Seiten, ich möchte betonen auf beiden Seiten, ab. Und lebt auch jeder in seiner, ach wie praktisch, Welt. Es ist ja auch eine Komfortzone für beide Seiten. Man muss sich nicht befassen, man muss sich nicht vielleicht auch immer bemühen, man muss nicht mit liebgewonnenen Vorurteilen, man muss sich nicht hinterfragen, man droht auch nicht zu scheitern. Das ist auch nochmal ein Punkt, den ich für wichtig erhalte. Scheitern, jeder scheitert, jede scheitert irgendwo, irgendwann mal, und das ist nicht schlimm. Und das gehört zur Entwicklung dazu. Und solange man aber glaubt, man muss behinderte Menschen versorgen, und das hat für mich immer so ein bisschen, wohin mit Oma, wohin mit dem Hund, was machen wir mit ihm? Wo sollen die Menschen denn hin? Warum müssen diese Menschen immer irgendwo hin? Teil der Gesellschaft sein, und das schaffen wir nur, indem wir miteinander leben, indem wir miteinander arbeiten, indem wir miteinander zur Schule gehen. Das heißt nicht, jemand muss Dinge tun, die er oder sie nicht leisten kann. Das tun sie auch nicht. Warum wird da automatisch bei behinderten Menschen gleich so panisch gedacht? Und das müssen wir schaffen. Das heißt nicht, dass wir das irgendwie mal wollen. Wir haben dafür Gesetze, wir haben dafür eine UN-Konvention, die das ganz klar sagt. Und da kommen wir nicht drum rum, gesetzlich, politisch. Aber auch menschenrechtlich finde ich es schwierig, dass gesagt wird, wo du hinzugehen hast. Frau Krauthausen, den zitiere ich jetzt mal, hatte das Beispiel genannt. Wenn wir gemeinsam in einer Straßenbahn sitzen, sagen wir auch nicht, du kannst zusteigen und du kannst aussteigen. Jeder entsteigt ein und aus, wie er oder sie möchte. Warum bestimmen andere, wo ich teilhaben darf und wo nicht?
Also Raul Krauthausen ist ein wichtiger Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was würden Sie sich denn wünschen? Wie sollten Ihnen die Menschen im Alltag begegnen?
Ganz platt gesagt, so wie sie mit nicht behinderten Menschen umgehen. Die Frage, kann ich mir ganz einfach beantworten. Möchte ich unter diesen Bedingungen leben? Möchte ich unter diesen Bedingungen zur Schule gehen? Möchte ich unter solchen Bedingungen wohnen? Würde ich das für mich so wollen? Und wenn dann die Antwort Nein ist, dann haben wir die Antwort.
Katrin Langensiepen, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel und mein Name ist Patrick Bartarilo.